Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesem Mittwoch, den 24. Dezember, begleiten zu dürfen. Heute ist Heiligabend. Und wie immer haben wir an diesem besonderen Tag einen ebenso besonderen Gast. Diesmal erweist uns die erste Bischöfin der Evangelischen Kirche AB in Österreich, Cornelia Richter, die Ehre. Sie spricht mit uns über Führung in Zeiten, in denen vieles gleichzeitig drückt. Personalmangel, der betrifft nämlich auch die Kirche, wachsende Erwartungen, steigende Belastung. Bischöfin Richter erklärt uns aber auch, wie eine Kirche freundlich und sogar fröhlich bleiben kann, ohne die Probleme in der Welt nur schön zu reden. Es geht um Dankbarkeit als Haltung im Alltag, um echte Unterstützung für Mitarbeitende und Ehrenamtliche, um Zusammenarbeit über Konfessionsgrenzen hinweg und um die Frage, was Resilienz wirklich bedeutet, wenn das Leben ernst wird. Und am Ende, das freut mich persönlich ganz besonders, spendet sie uns auch den Weihnachtssegen. Freuen Sie sich auf eine aufmunternde halbe Stunde. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören und Ihnen allen schöne Weihnachten und rutschen Sie gut in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2026. Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge unseres Podcasts Adventkalenders im Jahr 2025 und ich freue mich, dass ich einen ganz besonderen Gast heute bei uns im virtuellen Podcaststudio begrüßen darf. Bischöfin Cornelia Richter von der Evangelischen Kirche. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns vorbeizuschauen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
Frau Bischöfin, wir haben ein bisschen die Tradition bei uns im Podcast, dass sich unsere Gäste kurz selber vorstellen und ich würde Sie vielleicht bitten, das ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen und vielleicht auch ganz kurz zu erklären, was eine Bischöfin den ganzen Tag eigentlich so macht, dass man sich einmal vorstellen kann, was ist eigentlich der Job einer Bischöfin?
Sehr gerne. Also ich bin Österreicherin, geboren und aufgewachsen bin ich im Salzkammergut. Habe dann in Wien studiert und bin dann nach dem Studium zur Doktorarbeit aber schon nach Deutschland gegangen. Und das heißt, ich bin seit 1998 in Deutschland gewesen, auch in Dänemark und an anderen Orten. Und wie das in so einer akademischen Karriere ist, da muss man halt viel und häufig die Orte wechseln, weil ich habe eben dann die Doktorarbeit geschrieben, dann war ich in Kopenhagen auf eine Forschungsstelle. Und dann bin ich zurückgegangen nach Marburg und habe dort die Habilitationsschrift angefertigt, mich also für die Professur qualifiziert und habe dann verschiedene Professuren in Deutschland vertreten, in Gießen, auch in Zürich einmal und bin dann berufen worden zur Professorin für systematische Theologie in Bonn. Es hat noch andere Rufe gegeben nach Kiel und nach Gießen, aber Bonn ist es geworden und das hat sich auch als sehr, sehr gut erwiesen. Das Fach systematische Theologie, das kennt kein Mensch, deswegen erkläre ich das. Die Kollegen, die Altes Testament oder Neues Testament machen, Kirchengeschichte ist viel einfacher. Aber wir sind eigentlich das zentrale Fach. Und zwar ist es so, dass es in der katholischen Theologie eher bekannt ist als Dogmatik und Fundamentaltheologie. Mhm. Und bei uns heißt es systematische Theologie. Und zwar deswegen, weil wir quasi eine Systematik, also eine Art von Systematisieren in die Kernthemen des christlichen Glaubens bringen. Und umgangssprachlich kann man einfach sagen, bei uns lernt man, warum wir eigentlich was glauben im Christentum. Mhm. Und da ich die Glaubensfragen immer als die entscheidenden finde und sehr wichtig, hat mich dieses Fach vom ersten Tag an fasziniert. Da ist auch ganz viel Religionskritik dabei, da ist viel Religionsphilosophie dabei, auch Religionssoziologie. Es geht also nicht einfach nur um die Wiederholung dessen, was immer schon gedacht wurde, sondern es geht darum, die Dinge neu zu denken. Das war meine Aufgabe an der Universität. Ich war dann auch Dekanin der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Bonn. Ich bin auch nach wie vor Senatsvorsitzende an der Universität Bonn. Und dann bin ich zu meinem eigenen Erstaunen zur Bischöfin der Evangelischen Kirche AB, also der Lutherischen Kirche in Österreich, gewählt worden. Das muss ich deswegen dazufügen, weil Sie zuerst freundlicherweise gesagt haben, die erste Bischöfin in Österreich, das stimmt nicht ganz. Es gibt auch eine altkatholische Bischöfin, Maria Kubin. Die ist nur nicht ganz so präsent als Kirche wie die katholische und die evangelische Kirche. Und deswegen, okay, glaube ich, kennen Sie noch nicht alle. Aber schauen Sie sich das einmal an. Maria Kubin, Bischöfin der altkatholischen Kirche. Die gibt es eben auch schon. Ja, und jetzt, was macht man als Bischöfin? Also man hat drei Aufgaben. Erstens, es ist ein geistliches Amt. Ich bin sozusagen die erste Pfarrerin von Österreich. Und im geistlichen Amt halte ich natürlich sehr viele Gottesdienste, Andachten. Es werden auch Andachten, was hoffentlich selten vorkommt, im Katastrophenfall sein. Wenn irgendwo in Österreich ein schweres Unglück passiert, dann würde ich hinfahren und lauter solche Dinge. Und es ist so, dass ich natürlich unsere Pfarrerinnen und Pfarrer und die Gemeinden, die Pfarrgemeinden ganz eng begleite. Und als Bischöfin in Österreich fahre ich auch wirklich quer durch Österreich. Und dazu kommt die kommunikative und die repräsentative Aufgabe. Und das heißt, ich führe viele Interviews, so wie mir jetzt mit Ihnen. Ich spreche mit allen, die zu dieser Kirche gehören, auch mit allen, die Kritik an dieser Kirche üben. Und bin sozusagen ein bisschen das Gesicht und das Sprachrohr dieser Kirche nach außen. Mhm. Ja, möchten gut. Sie doch genauer wissen, wie mein Tag abläuft?
Nein, ich glaube, da haben wir jetzt schon einmal ein gutes Bild, was Ihr Daily Business quasi ausmacht. Sie sind ja relativ kurz jetzt erst im Amt, seit 8. November dieses Jahres. Schon gut eingewöhnt oder muss man ohnehin sofort vom ersten Tag weg performen, wenn man so einen Job annimmt?
Die Performance hat begonnen am Montag nach der Wahl. Ich hatte sozusagen 1,5 Tage, um mich von dem Wahlergebnis zu erholen und festzustellen, dass ich jetzt tatsächlich zu meiner Überraschung zur Bischöfin gewählt wurde, weil im Evangelischen ist das ja ein echter offener Wahlprozess, der von unten nach oben geführt wird. Also in den Pfarrgemeinden werden VertreterInnen gewählt, die dann auf nächsthöhere Ebene in den Subpendenzialversammlungen sind. Und in diesen Subendenzialversammlungen, das sind die Versammlungen der Diözesen, so könnte man es auch beschreiben, da wird dann überlegt, wen könnte man denn zur Bischöfin oder zum Bischof wählen, wer wären denn mögliche KandidatInnen, dann werden diese Namen gesammelt, dann gehen sie in einen Nominierungsausschuss, da wird geprüft, ob man die Menschen wählen kann, rechtlich. Und dann muss man sich in einem Hearing-Prozess und mit Probegottesdienst vorstellen. Und erst dann kommt es in der Synode zur Wahl. Das heißt, das ist wirklich ein Bottom-up-Prozess, wie er demokratischer kaum sein könnte. Das ist schon toll. Deswegen aber, das erzähle ich Ihnen jetzt, weil man vorher nicht weiß, ob man das wird. Und ich selber habe damit nicht gerechnet. Ich habe immer gedacht, na, dann wird, also das ist zwar, ich freue mich total über das Interesse, das jetzt auch meiner Theologie natürlich, dem, was wir in Bonn gemacht haben, entgegengebracht wird, aber das wird sicher irgendwie anders ausgehen. Die werden jemanden aus Österreich direkt dann irgendwie noch aus dem Hut zaubern und dann freue ich mich, dass ich überhaupt in Betracht gezogen wurde, fahre zurück nach Bonn und sage allen, wir haben irgendwie vieles richtig gemacht, weil die Menschen in Österreich haben das wahrgenommen und dann hätte ich mich gefreut. So, ja, und dann gab es keine weiteren KandidatInnen aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen und dann ist diese Wahl mit einer hohen Mehrheit erfolgt und dann war ich da. So. Und deswegen sage ich das, weil ich also 1,5 Tage hatte, diese Überraschung zu verarbeiten. Und am Montag drauf ist es mit Übergabegesprächen losgegangen. Und ich habe jetzt ein halbes Jahr hinter mir, beziehungsweise es läuft auch noch bis März ein bisschen parallel, dass ich an der Universität Bonn natürlich immer noch tätig bin, weil ich ja die jungen Leute in Bonn nicht einfach von heute auf morgen, also dann werden ja Doktorarbeiten geschrieben, da gibt es Lehrveranstaltungen, der Senat läuft bis 31. März für mich weiter. Also das heißt, da muss man ja die Ämter auch langsam zurückgeben. So, und jetzt haben Sie mich aber gefragt, ob es eine Umstellung gegeben hat. Also natürlich ist der Tagesablauf eben anders, weil ich viel, viel mehr geistliche Aufgaben habe und weil die Repräsentationspflichten sehr viel höher sind. Aber ich muss sagen, diese Kirche, diese evangelische Kirche in Österreich ist so freundlich, erstens, und so gut organisiert, zweitens, arbeitet auch so professionell, dass es keinerlei, ich sag mal, Eingewöhnungsprobleme gegeben hat. Das hat vom ersten Tag an wunderbar funktioniert.
Gut, spricht ja dann auch tatsächlich für die Vorgänger, dass die da ein sehr funktionierendes System offensichtlich hinterlassen.
Ja, absolut. Mein Vorgänger Michael Kalubka war ja Direktor der Diakonie und die Handschrift hat man einfach gemerkt. Der weiß, wie man große Organisationen führt. Das ist alles sehr effizient hier ausgerichtet. Aber eben, und das ist wirklich ein Merkmal von Kirche, es ist in aller Effizienz und Professionalität immer auch sehr, sehr freundlich.
Freundlich. Das nächste Stichwort eigentlich für mich. Sie sagen oder beziehungsweise haben bei der Synode gesagt, Sie selbst nehmen die evangelische Kirche als zutiefst freundliche, fröhliche und zusammenhaltende Gemeinschaft wahr. Freundlich, zusammenhaltend ist immer etwas, was ich auch mit Kirche in Verbindung gebracht habe. Wie macht man eine Kirche fröhlich?
Gute Frage. Also,
oder was macht eine Kirche also, fröhlich wird?
Ja. Genau, ich würde mal so sagen, natürlich gibt es auch in der evangelischen Kirche große Herausforderungen, Probleme. Selbstverständlich heißt das ja nicht, dass man irgendwie naiv oder so durchs Leben geht. Das muss ich vielleicht vorausschicken, weil sonst manche denken, naja, die schauen immer nur in den Himmel und beten ein bisschen und dann singen sie fröhliche Lieder. Also so ist es nicht. Natürlich arbeiten wir an wirtschaftlichen, an rechtlichen, an organisationslogischen, institutionslogischen Dingen, die wirklich große Herausforderungen sind. Das kennen alle, die selber Institutionen leiten, die mittelständische oder große Betriebe leiten. Also der Tag ist voll mit Zeug, das man organisieren muss. Aber es ist halt so, dass wir als Kirche schon auch sehr bewusst aus dem Evangelium leben. Und das Evangelium, es heißt ja nicht umsonst frohe Botschaft, das lehrt einen, leitet einen an, sich schon noch öfter, als es vielleicht im normalen Leben so üblich ist, sich zurückzulehnen und zu sagen, meine Güte, für das kann man einfach nur dankbar sein gerade. Ist das nicht schön gerade? Ist das nicht auch ein Geschenk, dass uns das gerade gegeben wird, dass uns das gerade gelingt? Und ich würde sagen, das ist eine Perspektive aufs Leben, wo man achtsamer ist, wo man aufmerksamer ist auf die ganz kleinen Dinge, die im Miteinander gut laufen, die funktionieren und wo man auch selber sich ein bisschen mehr, wenn man sozusagen von dieser Dankbarkeit und auch Freude, dass einem, dass in dieser Welt auch manches gut läuft und nicht nur alles schlecht, wenn man sich da getragen weiß und wenn man sich auch getragen weiß darin, dass selbst wenn es um Leben und Tod geht, dass es irgendwie immer noch eine Sinndimension gibt, die einen hält. Wenn also all das ist, um den Satz fertig zu machen, dann ist man, glaube ich, auch achtsamer selber auf das, dass man andere mal anlächelt, dass man fragt, wie es ihnen geht, dass man nicht gleich mit der Statistik ins Haus fällt, sondern erst einmal sagt, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr eigentlich und warum seid ihr da und was wünscht ihr euch und wo sind Sehnsüchte, die einmal ausgesprochen gehören, wo geht es auch wem vielleicht nicht so gut. Also, dass man einfach mit einem Lächeln durchs Leben geht und sich vielleicht ein bisschen mehr umeinander kümmert, als es sonst so üblich ist.
Das heißt auch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein, als wie immer nur in Quartalszahlen und so weiter zu denken. Ja.
Ja, schon. Also das hat mir auch in meiner Zeit als Dekanin sehr geholfen in Bonn. Das ist ja auch eine Fakultät zu leiten, ist ja auch ein wirklich großes Unternehmen und noch mehr im Senat jetzt. Das ist das höchste Gremium der Universität. da kommen pro Tag hunderte Probleme auf den Tisch, was denn sonst. Aber ich bin schneller bereit, glaube ich, durch meinen theologischen Hintergrund mich immer mal zurückzulehnen und zu fragen, okay, das mag jetzt vielleicht ein Problem sein, das mag ärgerlich sein, aber geht es hier endlich gerade um Leben und Tod? Oder ist es nur ein Problem, das wir jetzt angehen und lösen müssen? Mhm. Und diese Dimension, dass man die einfach mitlaufen hat, dass man einfach weiß, es geht in anderen Momenten bei anderen Menschen um ganz andere Lebensdimensionen. Das macht einen ein bisschen demütig auch für die Entscheidungen, die vor einem liegen. Und bei mir selber führt es dazu, dass der Ärger schneller erstickt wird sozusagen. Oder erstickt wird, ist immer so ein blödes Wort. Aber dass der Ärger einfach sich beruhigt. Und ich mir denke, ja gut, ist jetzt ein Problem, müssen wir jetzt angehen.
Ja, dass man sich eigentlich gar nicht mehr darüber ärgern muss, weil man einfach ein bisschen die Emotion danach rausnehmen kann aus so einer Geschichte. Ja, genau. Sehr gut. Trotzdem möchte ich fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Amtszeit ist ja jetzt einmal für 12 Jahre. Das ist ja dann doch ein langer Zeitraum. Das heißt, Sie werden ja eben nicht nur im Hier und Jetzt sein, sondern Sie werden ja auch Pläne haben über das nächste Jahr hinaus. 12 Jahre sind doch ein sehr langer Zeitraum. Was sind denn da so die großen Themen, die Sie sich vornehmen wollen oder vielleicht auch vornehmen müssen?
Ja, vielen Dank. Es schließt noch einmal direkt an Ihre vorige Frage an. Wie macht man die Kirche zu einer fröhlichen Kirche? Also ein ganz großer Schwerpunkt liegt natürlich auf der Personalpflege und auf dem Recruitment, weil wir viel zu wenig Nachwuchs haben. Also es wäre für junge Menschen, die jetzt Theologie studieren wollen und die in die Kirchen gehen wollen, es ist überhaupt kein Problem. Wir haben wunderbare Pfarrstellen. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir natürlich als Kirche einen demografischen Wandel spiegeln, den Sie auch sonst überall in der Gesellschaft sehen. Also wenn Sie an die Handwerksberufe denken, wenn Sie an die Gastronomie denken, Sie können aber auch die Freiwillige Feuerwehr als Beispiel heranziehen. Personalmangel ist allüberall da, allüberall. Also warum sollte es bei uns anders sein? Und das bedeutet natürlich immer dann, und eben alle, die in der Wirtschaft tätig sind, wissen das, immer dann, wenn die Personalknappheit da ist, dann steigt auch die Last für diejenigen, die in den Betrieben arbeiten. Weil die Arbeit wird nicht weniger. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man da von vornherein Strategien sich vornimmt und Maßnahmen aufbaut, wie man das eigene Personal und vor allem die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man die unterstützen kann, wie man die fördern kann. Und das hat wesentlich mit Fröhlichkeit zu tun. Ob ich denen wertschätzend begegne, ob ich sie kenne, ob ich weiß, was sie umtreibt, ob ich weiß, oh, da ist jetzt gerade irgendwie vielleicht auch familiär zum Beispiel ein Pflegefall oder an der Stelle ist es wirtschaftlich in der Gemeinde gerade schwierig. Oder denken Sie an Gemeinden, wo große Wirtschaftsbetriebe in Insolvenz gehen und dann die Menschen vor der Kirche stehen und sagen, ja, jetzt sind wir arbeitslos, was sollen wir jetzt machen? Ja? Also das ist in diesen Zeiten ja so, dass Kirche all diese Probleme teilt, die eben auch die Gesellschaft rund um sie herum oder in der sie lebt, teilt. Und bei uns bündelt sich das oft. Und unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch unsere vielen Haupt- und Nebenamtlichen, unsere Ehrenamtlichen, ganz wichtig, unsere Ehrenamtlichen, die brauchen da schon eine gezielte Unterstützung. Und das ist meine Aufgabe, die auch mit zu leisten.
Ja. Gibt es in dem Zusammenhang dann eigentlich auch eine Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen, dass man sich da dann zum Beispiel auf bestimmten Ebenen zusammentut und sagt, da stehen wir eigentlich alle vor den gleichen Problemen, die könnte man ja gemeinsam lösen und dadurch auch vielleicht ein bisschen dem Personalmangel bei bestimmten Dingen entgegentreten? Ist sowas grundsätzlich überhaupt möglich?
Das kommt jetzt sehr, jetzt muss ich natürlich lachen, weil ich habe ja jetzt die leichten Karten, ich bin ja evangelisch. Bei uns geht vieles.
Okay.
Bei uns geht sehr vieles. Und es ist auch so, dass die evangelische Kirche ja aus mehreren Gemeinschaften besteht. Also wenn Sie alle Evangelischen zusammennehmen, Dann haben Sie ja auch die reformierten Gemeinden mit dabei und zum Beispiel auch die Methodisten. Mhm. Es gibt auch baptistische Gemeinden und so weiter. Aber also wir sind sozusagen nicht nur lutherisch, nicht nur AB, sondern mehrere. Und unter uns sind Austauschbewegungen relativ gut möglich. Allerdings sind auch da die Kirchen selbstständig. Die Glaubensgemeinschaften sind schon selbstständig, auch was die Rechtslage angeht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. An der Basis, in den Pfarrgemeinden selbst, passiert auch im Blick auf die katholische Kirche extrem viel ökumenisch. Die Menschen kommen zusammen, wo sie zusammen leben, wo sie miteinander feiern wollen, wo sie singen, wo sie beten. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele ökumenische Veranstaltungen, die wunderbar laufen und wo man auch, wo es überhaupt gar keinen Regelungsbedarf gibt. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, ob gerade wir mit der katholischen Kirche in einen Personalaustausch gehen könnten, dann ist es so, dass tatsächlich auf katholischer Seite das Kirchenrecht noch ein bisschen strenger ist. Also das hat jetzt einfach seit der Reformation ist doch so ein gewisser, sagen wir mal.
Also ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen, ich kenne das System, ja.
Ja, genau. Und da ist es eher so, dass wir in bestimmten Feldern eben zusammenarbeiten. Also wenn Sie an die Seelsorgefelder denken, da ist es so, man hat zum Beispiel in der Notfallseelsorge oder in der Krankenhausseelsorge, haben beide Konfessionen natürlich Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort. Und da gibt es zwar schon die Aufteilung in PatientInnen, die evangelisch sind und solche, die katholisch sind. Aber ehrlich gestanden, wenn jemand eine Andacht macht, dann ist das für die PatientInnen relativ egal. Hauptsache, die Andacht ist schön und tröstlich. Und da wechselt sich das Personal schon auch ab. Auch in der Gefängnisseelsorge ist es so. Und überall dort, wo unter den AmtsträgerInnen ich gendere bewusst, AmtsträgerInnen und Amtsträgern, wenn da ein gutes ökumenisches Miteinander ist, dann erzählen die ganz begeistert von wirklich großer wechselseitiger Unterstützung. Mhm. Es gibt andere Orte, wo das jetzt aus persönlichen Gründen oder aus Traditionsgründen vielleicht nicht so gut funktioniert. Und da merkt man dann, dass die Systeme schon getrennt sind. Aber es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben, wie gesagt, viele Bereiche, wo es wunderbar zusammengeht. Mhm. Und ich habe jetzt nur einige genannt. Auch Religionsunterricht zum Beispiel wird inzwischen, also wenn Sie eine Gegend haben, wo jetzt einfach diese Schule oder jene Schule nur von der einen Konfession abzudecken ist, dann ist es auch möglich, dass die Kinder wechselseitig Religionsunterricht besuchen. Also da ist vieles möglich, aber es hängt eher von den Konstellationen vor Ort ab.
Frau Bischofin, bevor wir zum Ende kommen, noch ein ganz kurzer Themenwechsel, weil mich das jetzt einfach so ein bisschen persönlich interessiert. Als Frau in so einem hohen Amt und Sie stehen ja da vielen Menschen auch als Führungspersönlichkeit vor. Sehen Sie sich da auch in einem gewissen Maß als Role Model für Frauen in Führungspositionen oder spielt das keine große Rolle bei Ihnen?
Das ist ganz sicher so, dass dieses Role Model, dass das existiert, schon. Also dass ich diese Rolle habe, natürlich. Das war aber auch schon als Professorin so. Es war auch schon als Dekanin und Senatsvorsitzende so. Und es gehört zu den schönsten und berührendsten Erlebnissen, wenn vor allem junge Frauen dann kommen und sagen, das gibt Mut, das will ich auch einmal machen. Also das ist aber etwas, was mich schon sehr lange begleitet. Jetzt in der österreichischen Kirche ist es vielleicht noch einmal herausgehobener, weil es überhaupt noch keine Bischöfin gegeben hat. Also insofern würde ich sagen, ist diese für die evangelische Kirche AB das schon ein sehr starker Vorbildcharakter jetzt, den andere aber, glaube ich, noch deutlich stärker empfinden als ich selbst, eben weil ich selbst das mehrfach schon erlebt habe. Aber es ist sicher so, natürlich, es beginnt mit Kleidungsfragen, das beginnt mit der Frage, wie man aufs Podium geht. Das beginnt mit der Frage, wann man wo, wie selbstverständlich das erste Wort hat, auch das letzte Wort, wie man Entscheidungen trifft und so. Das ist ja alles an Mimik, an Gesten, an Haltungen gebunden. Wie geht man in einen Raum hinein und so, wo es für Frauen zwar inzwischen zum Glück viele Vorbilder gibt, aber noch immer nicht ganz so selbstverständliche Vorbilder, wie es auf männlicher Seite ist. Und Sie kennen das bestimmt.
Ja.
Junge Praktikanten, die bei Ihnen anfangen oder auch die in Wirtschaftsbetrieben anfangen, die schauen schon auf den Chef und fangen an, sich in der Ausdrucksweise, eben in der Körperhaltung, in der Art, wie man geht, welche Formulierungen man wählt, natürlich passen die sich dem an. Die schauen sich das ab. Und so ist es auch bei den jungen Frauen. Das muss auch so sein.
Gibt es da einen Unterschied jetzt, wenn Sie das beobachten, zu Ihrer Zeit in Deutschland auf der Universität zu jetzt? Oder kann man da eigentlich gar nicht viel feststellen und sagt, das ist eigentlich überall relativ ähnlich?
Nein, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also als Professorin, weil es ist jetzt nicht so besonders, weil Professorinnen gibt es viele. Dekanin war ich die erste in meiner Fakultät und ich war dann auch die einzige Dekanin unter allen. Also das heißt, da war ich oft die einzige Frau. Senatsvorsitz hat es auch noch nie von einer Frau gegeben. Und das heißt, in diesen beiden Rollen war die Besonderheit, die erste zu sein, genauso groß. Und als ich die Ämter dann vor allem das Dekanat niedergelegt habe, ist auch ein bisschen eine Wunde, dass nach jetzt wieder nur Herren Dekane sind. Also das ist für die Universität auch so ein Punkt, auf den man immer mal wieder hinweisen kann. In Österreich würde ich sagen, ist trotzdem die Besonderheit, dass es für eine Bischöfin kaum ein Protokoll gibt.
Aha.
Also die Anrede, die Amtskleidung und sowas alles, da muss man tatsächlich manches neu erfinden. Jetzt gibt es allerdings in der evangelischen Kirche in Deutschland und auch in der Schweiz, da gibt es bereits mehrere Bischöfinnen und ich habe ja auch gesagt, auch die altkatholische Kirche hier hat bereits eine Bischöfin. Also insofern, es gibt auch für mich Role Models, aber die sind noch deutlich weniger gestaltet. Das ist aber auch leicht zu erklären, weil die kirchliche Amtskleidung ist natürlich eine sehr besondere. Während die Amtskleidung als Senatsvorsitzende ist so wie als Professorin, da ist kein Unterschied. Also deswegen ist das leichter zu füllen. Und insofern ist schon eine interessante Frage. Doch manches muss man
neu denken.
Muss man schon neu überlegen jetzt, neu denken. Ja. Aber wissen Sie, letztlich ist das alles auch eine Frage der inneren Resilienz. Sie wissen ja vielleicht, dass ich viele, viele Jahre über Resilienz in der Resilienzforschung tätig bin.
Ja.
Und da ist es immer auch so, dass es ganz wichtig ist, dass man für sich selber klar bekommt, wo ist eigentlich der Rahmen, der Ermöglichungsrahmen der eigenen Selbstwirksamkeit. Und innerhalb dieser Frage, das ist nur eine der vielen Fragen, aber innerhalb dieser Frage, wenn man sich die bewusst stellt, kann man schon sehr, sehr weit kommen und damit auch sehr konstruktiv dann umgehen.
Das ganze Thema Resilienz, da habe ich mir einiges aufgeschrieben. Das lasse ich jetzt aber weg, weil es ist jetzt schon relativ viel, über das wir geredet haben. Vielleicht kann ich Sie ja dazu einmal bewegen, noch einmal ins Podcaststudio zu kommen
sehr
und wir
gerne
sprechen über dieses Thema Resilienz. Weil ich glaube, da haben Sie ja einige Sachen. Ich weiß auch, in Ihren ganzen Kooperationsmodellen, die Sie vorhaben, da spielt ja das Thema Resilienz eine große Rolle, wenn ich das richtig gelesen
so
habe.
So ist es. Das dient eben für eine fröhliche Kirche.
Ja, genau.
Aber muss Resilienz, eine resiliente Kirche sein.
Stimmt.
Das ist so.
Ganz richtig.
Ja, genau.
Resilienz macht fröhlich.
Genau.
Das ist ein schöner Abschlussspruch.
Ja, ja, wobei, Vorsicht, wir sind die Forschungsgruppe, die einen sehr komplexen Resilienzbegriff eingeführt hat, weil ich aus der Seelsorge natürlich ja dauernd mit Menschen zu tun habe, die in katastrophalen Lebenskrisen sein müssen. Und also die sozusagen Dinge erleben, die man lieber nicht erlebt.
Ja.
Und ich weiß deswegen, dass wir über Resilienz eigentlich dann sprechen, wenn das Leben gerade richtig schwierig wird. Also es gibt so eine Alltagsresilienz und die ist nett und hübsch und harmlos. Aber über die muss man nicht so viel reden. Das ist nett. Aber die schwere existenzielle Krisenresilienz, da haben wir Menschen vor uns, die gerade jemanden bei einem Unfall verloren haben oder Naturkatastrophen oder schwere Krankheitsdiagnosen. Und wenn wir dann fragen, ob dieser Mensch jetzt wohl resilient wird, reagieren können oder nicht, dann wäre mir immer lieber, dass wir diese Frage nicht stellen müssen. Weil wir stellen sie nur, weil dieser Krisensituation Mensch was sind. Ganz Schlimmes erlebt hat. Und deswegen ist der Resilienzbegriff überhaupt nicht harmlos.
Ja.
Der ist überhaupt nicht einfach nur easy going. Ja? Und wir sind die Forschungsgruppe, die das fast als einzige sehr, sehr, sehr stark gemacht hat. Und insofern haben wir da ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also deswegen, ich komme da gern noch einmal und rede da lange und ausführlich drüber mit vielen Beispielen.
Das machen wir, weil ich glaube, dieses Thema Resilienz, das zieht sich ja wirklich durch ganz viele Themen. Wir haben das heuer auch in unserer Podcast-Serie eben sehr oft gehört. In diesen Krisensituationen, da zeigt sich ja, wie resilient sind Menschen, wie resilient sind auch Unternehmen oder gesamte Gesellschaften nämlich auch. Das ist ja so, sind wir ja auch teilweise unter Druck.
Ja, absolut, genau.
Nichtsdestotrotz, liebe Frau Bischofin, ich möchte mich herzlichst bei Ihnen bedanken, dass Sie sich jetzt wirklich diese Zeit für uns genommen haben und uns auch ein bisschen mitgenommen haben auf eine sehr spannende Reise, wie ich finde, die Sie vom Salzkammergut nach Deutschland, Bonn und wieder zurück zu uns nach Österreich geführt hat, wo wir uns wirklich freuen, dass wir Sie jetzt haben dürfen, zumindest für die nächsten 12 Jahre. Und ich möchte Sie jetzt bitten, unseren Hörerinnen und Hörern, wenn es möglich ist, noch einen kurzen Weihnachtssegen zu spenden, denn das Interview wird ja ausgestrahlt am 24. Dezember.
Vielen herzlichen Dank, das mache ich sehr gerne. Die Weihnachtszeit ist ja noch eine ganz besondere Zeit. Das ist schon jedes Jahr wieder so, auch wenn wir wissen, dass es ein Fest ist, das immer auch von Schatten begleitet ist. Aber das Coole der Weihnachtsbotschaft ist ja genau das. Gott zeigt sich eben nicht im Palast, zeigt sich nicht im Thronsaal, sondern zeigt sich in einem Stall, in einer Krippe, also da, wo es niemand erwartet. Und in diesem Sinn, in diesem einen Sinn, glaube ich, dürfen wir alle mit kindlichem Herzen Weihnachten feiern, weil es eben die Hoffnung ist auf das, was niemand erwartet. Deswegen, Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Amen. Oxen lamb kept time, but